Hallo und herzlich willkommen. Du hörst gleich eine Predigt der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Erding. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter www.efg-erding.de.
Genau über Segnen und Segen, genau darüber möchte ich heute mit euch nachdenken. Was ist Segnen überhaupt? Möchte ich am Anfang mal eher in so eine Definition oder in eine Überlegung hineingehen, was denn Segen heißt. Naja, vielfach am Ende des Gottesdienstes bekommen wir ja Segen. Und an vielen Stellen bekommen wir auch Segen, weil wir segnen unsere Kinder. Wir segnen auch, wenn wir in die Schule sie schicken, wieder nach den großen Sommerferien. Und auch viele von euch segnen sicherlich ihre Kinder am Morgen, wenn sie vielleicht loslaufen. Aber was ist das eigentlich? Darüber möchte ich mit euch heute nachdenken. Segen wird auch umgangssprachlich vielfach benutzt. Wir reden zum Beispiel von einem großen Geldsegen, wenn irgendwas funktioniert hat, was man irgendwie investiert hat oder wenn man irgendeinen Plan hatte in der Wirtschaft, dann, wenn es funktioniert und Geld wieder zurückkommt, sprechen wir von einem großen Geldsegen. Oder auch, wenn wir in die Wirtschaft schauen oder in die Forschung schauen, na, dann sagen wir manchmal, Segen oder Fluch kommt da auf uns zu. Oder wenn ein junges Ehepaar das erste Mal Kinder bekommt, reden wir von reichen Kindersegen. Und in manch einem Haus sieht man so ein Schild, irgendwo im Flur, meistens am Eingang: Freunde und Gäste sind ein Segen. Ja, häufig ist das so, aber manchmal denke ich mir, naja, wenn die Freunde und Gäste auch wieder gehen, ist das auch manchmal ein Segen, je nachdem, wie es so gelaufen ist. Und vielleicht ganz prominent bittet dann irgendwie der junge Mann um den Segen für seine zukünftige Frau bei den Schwiegereltern, dass sie doch den Segen zu dieser Ehe geben. Aber es gibt halt diesen religiösen Segen, da wo wir auch hier im Gottesdienst immer wieder davon sprechen und auch am Ende des Gottesdienstes ja den Segen mit in die Woche geben. Häufig auch mit ja den ausgestreckten Armen, so dass man euch segnet. Manchmal ist Segen aber auch etwas, wo wir, naja, eigentlich das Ganze ironisch meinen. Zum Beispiel, wenn es heißt, die Stricke rissen und der ganze Segen kam herunter. Naja, das ist eigentlich ja nicht etwas Positives, sondern da fällt dann jede Menge Zeugs einem vor die Füße und man muss es nachher halt wieder aufräumen und zusammensuchen. Der Segen der Arbeit oder der Segen der Ernte ist schon eher das, was wir auch als Christen unter Segen verstehen. Aber bei diesem ganzen Thema Segen scheint es irgendwie immer um etwas Positives zu gehen. Etwas Freudiges, etwas Gutes. Irgendeine Situation, die uns halt hilft oder die positiv für uns ist. Und in Jesus Christus haben wir eigentlich diesen Segen. Er ist auf die Erde gekommen, er ist ans Kreuz gegangen und in ihm haben wir den himmlischen Segen bekommen. Aber Segen bedeutet nicht nur immer was Positives. Häufig ist es auch in unseren Augen erstmal etwas, was uns gar nicht gefällt. Vielleicht haben wir irgendwelche Verluste erlebt, dass irgendein Traum nicht in Erfüllung gegangen ist, dass etwas, was wir uns gewünscht haben, Gott nicht so gemacht hat. Dann fühlt es sich vielleicht gar nicht so an wie ein Segen. Aber trotzdem kommt es häufig vor, dass wenn wir dann ja so im Rückspiegel unseres Lebens schauen, dass wir sagen, naja, eigentlich war es doch gut. Segen kommt bei uns sprachlich aus dem altdeutschen Wort segern, kommt aus dem lateinischen signum. Es ist ein Zeichen, ein Abzeichen, ein Kennzeichen. Und für uns Christen ist dieses Zeichen ja das Zeichen des Kreuzes, wo wir unter Gottes Segen sind. Da sind wir unter dem Kreuz, unter dem, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. Wir sind mit ihm verbunden und bekommen durch ihn den Segen Gottes. Beim letzten Mal, als ich hier vorne gestanden bin, habe ich euch erzählt, wie mein Pastor, der auf der Rücksitzbank war, mir ein paar Tipps gegeben hat, wie man sich irgendwelchen Themen nähert. Na, und das habe ich bei dem Wort Segen dann auch so gemacht. Darum sind es jetzt heute auch ein bisschen viele Bibeltexte. Ich habe sie euch alle mal mitgebracht, aber ich werde sie nicht alle auf Anhieb lesen, darum eins nach dem anderen. Ich habe also in die Bibel geschaut und habe geschaut, wo kommt denn Segen ganz am Anfang vor? Und das Wort im Hebräischen, Barak, wer sich noch erinnert, es gibt diese Nummern in der Bibel, diese Strong-Nummern, ist da die H1288. Segen heißt dort, dass Gott etwas segnet. Denn am Anfang, ganz am Anfang, als die Schöpfung von Gott gemacht wird, heißt es schon am fünften Tag, Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch, bevölkert das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich auf dem Land vermehren. Da geht es am fünften Tag um die Vögel und die Tiere im Meer. Und mit denselben Worten segnet Gott einen Tag später auch die Tiere an Land und den Menschen. Das heißt, da gibt Gott schon den Segen. Abraham bekommt auch einen Segen. Da heißt es auch im 1. Mose noch kurz drauf, und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das heißt, Abraham bekommt hier, als er berufen wird, loszuziehen und in ein Land zu ziehen, was er nicht kennt, da bekommt er Gottes Segen mit. Und da weiß er noch nicht, was alles auf ihn zukommt. Und er weiß auch noch nicht, wie er zu einem großen Volk werden soll, weil dort hat er ja noch nicht mal Kinder. Aber trotzdem macht sich Abraham auf den Weg und nimmt den Segen Gottes mit. Eine ganz bekannte Stelle ist auch die Stelle, wo es um Jakob und Esau geht. Jakob, der Sohn Isaaks, der sich den Segen erschleicht. Jakob verkleidet sich und verstellt die Stimme und macht alles, dass er so den erstgeborenen Segen von seinem Vater bekommt. Und eigentlich habe ich gedacht, naja, das ist doch eigentlich Lug und Trug. Er klaut sich da etwas in meinen Augen, aber trotzdem, ja, bekommt er den Segen und ist danach auch ein gesegneter Mann. Gottes Segen ist etwas, was diese Menschen alle mit auf den Weg bekommen und der sie ausrüstet, der sie stark macht, der ihnen hilft. Einen ganz bekannten Segen, den wir auch häufig hier in unserem Gottesdienst hören am Ende, ist der aaronitische Segen, auch aus dem Alten Testament. Und zwar im 4. Mose steht dort, der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Zu diesem Segen, zu diesen Segensversen, möchte ich ganz am Ende von der Predigt nochmal kommen. Aber auch das steht schon im Alten Testament. Wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, habe ich euch mal einen ganzen Abschnitt mitgebracht, den ich euch vorlesen möchte. Denn alle, die auf die Einhaltung des Gesetzes vertrauen, sind unter einem Fluch. Denn es steht geschrieben, Fluch über jeden, der nicht alles erfüllt, was im Gesetzbuch geschrieben ist. Es ist klar, dass mit Hilfe des Gesetzes niemand vor Gott gerecht werden kann, denn der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Das Gesetz jedoch gründet sich nicht auf den Glauben. Hier gilt, wer seine Vorschriften befolgt, wird durch sie leben. Von diesem Fluch des Gesetzes hat Christus uns freigekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch auf sich nahm, denn es steht geschrieben, und wer am Kreuz hängt, ist verflucht. So sollte der Segen, den Abraham erhielt, durch Jesus Christus zu allen Völkern kommen, damit wir durch den Glauben den zugesagten Geist empfingen. Hier steht, dass wir, so viel wir auch versuchen, nie dem Gesetz irgendwie folgen können. Also all dem, was Gott gesagt hat, was wir einhalten sollen. Dem können wir nicht Folge leisten, weil niemand wird es schaffen, das zu erfüllen. Und darum sind wir eigentlich verflucht, weil wir es halt nicht schaffen können und damit auch nie das erreichen, was Gott eigentlich von uns möchte. Aber dieser Fluch bleibt nicht bestehen, denn Gott hat direkt schon am Anfang einen Ausweg mit eingebaut. Also etwas, wie es weitergehen kann. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben, steht dort. Und jeden zweiten Sonntag hier, wenn wir Abendmahl feiern, erinnern wir uns daran, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Dass er genau damit wir diesen Fluch nicht haben. Darum ist er ans Kreuz gegangen, ist gestorben, hat all das, was wir eigentlich ja an Fluch auf uns hätten, auf sich genommen, hat es ans Kreuz getragen und hat es für immer weggenommen. Von diesem Fluch des Gesetzes hat Christus uns freigekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch auf sich nahm. Und dadurch, dass Jesus uns freigemacht hat, sind wir frei und können auch zu Gott kommen. Und Gottes Segen, den er schon Abraham, wie oben im Alten Testament schon gelesen, Abraham mitgegeben hat, mit der Verheißung am Ende. Und dieser, also der Segen, soll gesegnet werden, alle Geschlechter auf Erden. Also damals im Alten Testament wurde schon vorausgesagt, dass es für alle da ist, dieser Segen, den Abraham bekommen hat. Er war nicht beschränkt auf Abraham, er war nicht beschränkt auf das Volk Israel, sondern er ist durch Jesus für uns alle frei geworden. Wir haben ihn bekommen, durch Jesus Tod am Kreuz. Und dieser Segen, den Jesus uns dort zur Verfügung gestellt hat, der ist so groß, so unfassbar viel, dass es eigentlich dieses Wort Segen gar nicht fassen kann. Dass das Wort eigentlich viel zu klein ist, finde ich, um all das zu sehen, was Gott uns da ergeben hat. Sind wir uns dessen bewusst, was das ist? Also siehst du den Segen Gottes in deinem Leben? Ich habe euch etwas mitgebracht. Count Your Blessing heißt es. Da sind so kleine Zählsteine drauf, so ein Abakus, wie man halt Dinge zählen kann. Einer, Zehner, Hunderter. Ich weiß nicht, ob dieser Abakus reichen würde, um all das zu zählen, was Gott dir, was Gott mir schon geschenkt hat. Aber ich bin Anfang des Jahres über ein Heftchen, was wir von einer Bibelschule bekommen, drüber gestolpert, über dieses Count Your Blessing. Und zwar stand da, dass man sich einfach mal bewusst machen soll, was Gott alles für einen tut. Und es wurde ein Zitat von Francis Bacon angeführt, was heißt: Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Und ich glaube, wenn wir mal uns bewusst machen, was Gott uns alles schenkt, werden wir dankbar. Und durch diese Dankbarkeit werden wir glücklich. Seit Anfang des Jahres habe ich mir dieses Buch hier geschnappt. Das lag schon lange auf meinem Schreibtisch. Ich hatte es eigentlich mal gekauft, so als Gebetsbuch, aber mein Gebetsbuch ist elektronisch auf meinem Handy, weil ich es dann immer dabei habe. Darum habe ich das Ding hier nie benutzt. Anfang des Jahres habe ich mir dieses leere Buch geschnappt und habe mich hingesetzt und habe mal zurückgeschaut, so in das vergangene Jahr, und habe mir Stichpunkte aufgeschrieben. Stichpunkte, wo ich gesehen habe, wo Gott mich gesegnet hat. Und seitdem, immer wenn ich meistens morgens früh meine stille Zeit habe, manchmal auch am Abend, denke ich so über die letzten Tage nach. Was ist da eigentlich passiert? Wo hat Gott mich gesegnet? Und dann schreibe ich es hier in dieses gelbe Buch hinein, um mich daran zu erinnern, wo Gott mich begleitet hat. Aber was zähle ich denn da eigentlich, denkt vielleicht der ein oder andere, oder was schreibe ich denn da rein? Das sind Dinge, wo ich beschenkt wurde, wo ich bewahrt wurde, wo ich begleitet wurde, wo ich geführt oder herausgeholt wurde. Oder dort, wo ich irgendwo Jesus Wort wirklich gespürt habe. Und es ist nicht nur, dass es mich betrifft, sondern auch mein Umfeld. Also wo ich vielleicht höre, dass irgendjemand anderes in meiner Nähe beschenkt, bewahrt, begleitet, geführt oder herausgeholt wurde. All das schreibe ich in dieses Buch hinein. Und ich möchte dich ja einfach animieren oder mal drüber nachzudenken, ob du vielleicht auch anfängst mal zu zählen, wo Gott dich gesegnet hat. Und dann fände ich es toll, wenn irgendjemand mal sagt, hey, ich habe es angefangen oder ich habe auch gemerkt, hier hat mich Gott gesegnet und es entweder als Zeugnis hier vorne einfach mal berichtet oder man sich irgendwo zusammenstellt und sagt, hier hat mich Gott gesegnet. Ich möchte dich hineinnehmen in meine Texte, die ich hier stichpunktartig reingeschrieben habe. Denn ich glaube, es macht das Ganze lebendig, wenn man mal merkt, was es denn ist. Wie gesagt, ich habe zurückgeschaut in das letzte Jahr und habe mal so durch meinen Kalender geblättert und bin dort über den Mitarbeitertag im ersten Quartal letzten Jahres gestolpert. Unter dem Motto »Suche den Frieden und jage ihn nach« haben wir uns hier in der Gemeinde getroffen. Ich durfte die Vorbereitung machen und es war wirklich ein Durfte, weil es war eigentlich gar nicht so viel Arbeit. Also ja, es war irgendwie ein ganzer Tag, wo ich mir überlegt habe, wie kann das alles nacheinander ablaufen. Aber vieles von dem, was wir hier gemacht haben, wo wir uns überlegt haben, wie können wir diesen Frieden leben, wie können wir Frieden mit Gott haben, mit Mitmenschen, wie können wir Frieden in der Gemeinde haben, ja, da habe ich nicht viel drüber nachgedacht, sondern ja, ich habe was gelesen und habe gedacht, das passt. Ich habe ein Buch gefunden und im Internet, habe es bestellt und habe gesagt, das passt. Habe ich dann auch gleich einigen von euch geschenkt. Die Dinge, die sind ja fast mir in den Schoß gefallen, muss ich sagen. Und da fand ich, war ich geführt. Eins von diesen Dingen, was ich aufschreiben wollte. Und darum gibt's das jetzt als Notiz hier in diesem Buch, den Mitarbeitertag. Oder ein anderer Punkt, Ostern. Irgendwie teilt Jürgen ja hier die Predigten ein und ich mache mir irgendwie vorher nie so Gedanken, wo ich eigentlich lande. Und dann war es auf einmal Ostern. Ich glaube sogar, ich habe getauscht und habe nicht drüber nachgedacht, dass ich dann auf einmal Ostern hier vorne stehe. Das heißt, es war Osterfrühstück, das heißt, es musste kurz sein. Es kommen Gäste, es soll also ansprechend sein. Und immer wenn ich hier vorne stehe, ich weiß nicht, ob man es merkt, habe ich irgendwie einen Riesenbammel, dass ich irgendwie Blödsinn erzähle oder dass ich gar nicht der Richtige bin, um vorne zu stehen. Naja, und all das zusammen an Ostern. Und dann habe ich mich auch dahingesetzt und auch dort kamen eigentlich die Themen mehr, dass ich sie mir nicht selber überlegt habe, sondern dass ich sie von Gott geschenkt bekommen habe. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, ich bin hier durch die Gegend gelaufen mit den Emmaus-Jüngern zusammen. Ich stand da vorne und stand da hinten und stand dort und habe so gesagt, dass Jesus Interesse an uns hat, dass Jesus uns begleitet und habe einen Text vorgelesen, wo Jesus sagt, ich bin unendlich gut und ich habe es auch unendlich gut für dich bereitet und du darfst mir vertrauen und dass Jesus wirklich eine persönliche, eine echte Beziehung mit euch haben will. Und auch das habe ich, ja, ich könnte fast sagen, nicht selber überlegt, sondern es wurde mir geschenkt. Gott hat es mir geschenkt. Letzte Quartal letzten Jahres. Der Papa von Frauke ist gestorben und ich stand schon mal hier und habe berichtet, wie das passiert ist. Also wir durften hochfahren nach Ennepetal, wir durften dort an dem Bett sitzen, wir durften mit ihm beten. Er hat mich fast aufgefordert, ein paar Mal in der Bibel zu lesen, ihm was vorzulesen. Und ja, es war gut, so war es. Wie es passiert ist, es war einfach gut. Und ja, wer Gerhard kennt, hat jetzt 16 Jahre im Rollstuhl gesessen. 16 Jahre konnte er nicht richtig reden, nicht richtig essen. Und ganz am Anfang, als es passiert ist, dass er diesen Hirnschlag bekommen hat, da hat er gesagt, er will nach Hause. Wir haben es nicht ganz verstanden am Anfang, dass er eigentlich meinte, er will zu Jesus. Und jetzt durfte er nach Hause. Er ist herausgeholt worden, nach meiner Ansicht, aus einer Zeit, wo er, ich weiß es natürlich nicht genau, aber wo er nach meiner Ansicht nicht sein wollte eigentlich. Auch das steht jetzt hier drin. Eins noch aus diesem Jahr. Monika, du hast hier vorne gestanden und hast berichtet von einem leeren Buch, was du verschenkt hast. Und hast erzählt, dass die Frau, der du es geschenkt hast, ja jetzt in eine Gemeinde geht und dass sie die ersten Schritte im Glauben macht. Und ja, ich finde, da hat Jesus sie hineingebracht in eine Gemeinde, in eine Situation, wo sie Glauben kennenlernen darf. Ja, auch das ist etwas, wo ich sage, es ist etwas, wo Jesus, wo Gott gesegnet hat. Und all das kann man aufschreiben. Ich habe nur Stichpunkte aufgeschrieben, aber ich glaube, wenn jeder von euch mal aufschreibt, wo Gott, wo Jesus ja, dich gesegnet hat, ja, das wird so viel, dass kein Buch, keine Bibliothek, keiner wird es irgendwie fassen können. Und genau das steht auch schon in der Bibel. Im Johannesevangelium lesen wir, es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt der Bücher nicht fassen, die es zu schreiben wären. Segen gibt's im Übermaß. Siehst du ihn? Der nächste Punkt, worüber ich mit euch nachdenken möchte, ist das Segen annehmen. Mir fällt's manchmal schwer, wenn irgendwer sagt, danke oder das hast du gut gemacht oder sowas, das wirklich anzunehmen. Ich weiß nicht, wie das euch geht mit ja, Dank annehmen. Hier geht's jetzt darum, wie ist es mit Segen annehmen? Auch hier habe ich in die Bibel geschaut und habe etwas in meinen Augen sehr Prominentes gefunden. Und zwar beschreibt Lukas, wie Jesus seine Jünger segnet, kurz bevor er in den Himmel fährt. Da steht, er führte sie aber hinaus nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf in den Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Das Letzte, was Jesus hier tut auf Erden, ist seine Jünger segnen. Er weiß, dass er danach nicht mehr da ist. Und er weiß auch, ja, dass sie eigentlich ja immer nah bei ihm sein wollten und dass sie ihn brauchen. Und darum stellt er sie unter die Gnade Gottes. Er stellt sie unter das Kreuz. Er stellt sie unter das Zeichen des Kreuzes. Er segnet sie. So wie wir das im deutschen Wort ganz am Anfang im Zeichen des Kreuzes gehört haben. Und Jesus weiß, dass seine Jünger genau das brauchen. Und darum macht er genau das am Ende, bevor er geht. Und es ist auch genau das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Er hat uns diesen Segen gegeben, den wir schon von Abraham versprochen bekommen haben oder über Abraham versprochen bekommen haben, den Jesus für uns bereitet hat. Und wir dürfen diesen Segen wirklich annehmen. Gott hat ihn vorbereitet, Jesus hat ihn für uns aufgemacht. Ich habe darüber nachgedacht, dass es eigentlich ja ein Annehmen des Segens ist, weil es müsste ja vielleicht irgendwas Aktives sein. Es müsste vielleicht auch jemand sein, der glaubt, dass man Segen annehmen kann. Und ich habe dann in der Bibel gesucht und wollte euch irgendwie Bibelstellen dazu zeigen. Ich habe keine gefunden. Kann gerne mich nachher nochmal jemand korrigieren, aber ich habe andere Bibelstellen gefunden, wo eigentlich steht, dass man nicht glauben muss, um Segen anzunehmen. Ich habe gefunden, segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht sie nicht. Also Jesus fordert uns auf, Menschen zu segnen, die uns verfolgen. Also Menschen, die ja eigentlich gar nichts mit dem Glauben zu tun haben. Menschen, die vielleicht gar nicht Gott kennen. Und da bin ich darauf gekommen, dass es vielleicht gar nicht darauf ankommt, dass ich sage, ich bin irgendwie aktiv dabei, wenn ich Segen annehme. Und es geht noch viel weiter, denn es ist gar nicht beschränkt auf Menschen, die den Segen bekommen. Denn ich habe dann weitergelesen in der Bibel und habe gefunden einen Text im 5. Mose. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker. Da geht es rein um die Menschen. Aber der Text geht weiter. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes. Okay, das sind die Kinder, auch noch Menschen. Der Ertrag deines Ackers und die Jungtiere deines Viehs. Da geht es um die Ernte und um Tiere und deiner Rinder und deiner Schafe. Gesegnet wird sein Korb und dein Backtrog. Also selbst die Gegenstände, womit wir arbeiten, womit wir etwas schaffen, die sollen gesegnet werden. Das ist etwas, was Mose seinem Volk mitgibt, als sie in das verheißene Land einziehen. Dass dort der Korb, der Backtrog, die Tiere, all das gesegnet wird. Und ich glaube, Gott möchte das wirklich auch auf all diese Dinge ausdehnen. Und ich glaube auch, dass wir das segnen dürfen, was wir zum Beispiel in der täglichen Arbeit tun oder was wir daheim tun, dass wir dort auch ja auf Gottes Segen vertrauen dürfen. Oder ein anderes Beispiel, was ich noch gefunden habe, ist zum Abendmahl lesen wir häufig 1. Korinther. Und da steht, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist das nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Ich glaube, dass wir auch Segen aussprechen dürfen, dass wir Gottes Segen erbitten dürfen, ja für Dinge, die wir im tagtäglichen Leben hier haben und die uns beschäftigen. Wie zum Beispiel ja irgendwas in der Arbeit, wo wir etwas einsetzen und dort um Gottes Segen bitten, dass er es vermehrt. Segen annehmen ist passiv. Wir können nichts Aktives dafür tun. Und es ist auch nicht darauf beschränkt, dass es Gläubige sind. Ein letztes noch, was ich mit euch denken möchte, ist, dass wir den Segen nicht behalten, sondern dass wir ihn weitergeben, wie dieses Rohr, was überfließt voller Wasser. Wir haben das Vorrecht, dass wir Segen weitergeben dürfen, dass wir Menschen unter das Kreuz Christi stellen dürfen, dass wir ja Menschen Segenssprüche geben dürfen und dass wir Menschen auch wirklich unter Jesu Kreuz stellen dürfen. Wir lesen in 1. Petrus, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Ich weiß nicht genau, ob euch die Reihenfolge aufgefallen ist. Da steht, sondern segnet vielmehr, auf das ihr Segen erbt. Also eigentlich habe ich gedacht, das ist ja Blödsinn. Ich soll segnen, damit ich dann Segen bekomme. Also wie kann ich was geben, was ich nachher erst bekomme? Also ich kann ja nicht irgendwie Geld ausgeben und bekomme es nachher erst. Ja, mit Krediten und sowas kann man das heutzutage tun. Aber eigentlich brauche ich ja erst Dinge, die ich dann weitergeben kann. Aber dieses Paradoxon, glaube ich, das ist genau das, auf das ja wir hier bei dem Segen Acht geben sollten. Denn es ist etwas, was wir ja gar nicht haben und dann weitergeben, sondern Segen wird von Gott gemacht. Denn beide sind eigentlich passiv. Der Segnende wie auch der, der Segen bekommt. Weil, wenn man das richtig mal betrachtet, sagen wir ja, Gott segne dich und nicht ich segne dich. Das heißt, wir sind wie so ein Rohr. Wir können das Wasser gar nicht machen, wir können auch das Wasser nicht festhalten, sondern wir können es nur durchfließen lassen. Und Segen ist eine Gabe, die wir bekommen zum Geben. Es ist ein Wort, was in die Tat umgeführt werden soll. Und wenn wir Segen weitergeben, dann tun wir das, um hier das Himmelreich eigentlich, was Jesus uns versprochen hat, auf der Erde schon Wirklichkeit werden zu lassen. Dadurch, dass wir den Segen Gottes anderen Menschen zusprechen, geben wir ihnen eigentlich schon einen Ausblick auf das, was später im Himmel passieren wird. Wir geben, was wir nicht haben, und wir schenken dadurch, was Gott uns geschenkt hat. Also beim Segnen ist der Segnende passiv, der Gesegnete ist passiv und nur Gott ist der, der handelt. Nur Gott ist der, der aktiv ist und wirklich auch Segen austeilt. Und beide, der segnet und der gesegnet wird, haben eigentlich gar keinen Einfluss darauf, was Gott segnet. Zum Abschluss möchte ich nochmal auf diesen aaronitischen Segen zurückkommen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Jeder dieser drei Sätze fängt immer mit dem an, der da eigentlich aktiv ist. Der Herr, der Herr, der Herr. Und nur Gott tut hier etwas. Und dreimal sind es jeweils zwei Bitten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Jedes Mal wird von Gott zwei Dinge erbeten. Und dieses mit dem Angesicht möchte ich nochmal einfach herausnehmen. Weil in dem Angesicht kommt für mich raus, dass Gott wirklich mit uns in den Dialog treten möchte. Denn wenn ich mit jemandem rede, wenn ich mit jemandem spreche, dann schaue ich ihn an. Dann sind wir von Angesicht zu Angesicht. Und genau das ist das, was Gott möchte. Gott möchte dir segnend gegenüberstehen. Er möchte dir wirklich ins Angesicht schauen und er möchte sich dir zuwenden und dir seinen Segen geben. Darum lass dich segnen im Namen des Herrn und zähle deine Segnungen und schaue, was Gott alles für dich vorbereitet hat. Amen.
Wir hoffen, die Predigt hat dir weitergeholfen. Unter www.efg-erding.de kannst du gerne einen Kommentar schreiben oder Fragen stellen. Wir antworten dir gerne. Gott segne dich.